Also, wir sind jetzt auf Daf Yutet Amud Alef unten. Masechet Megillah noch immer. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Sagt Rav Yehuda im Namen von Shmuel. Hakore Bimgillah Haktuva Ben Aktuvim. Jemand liest aus einer Megillah, die geschrieben ist zwischen den Schriften. Was könnte das bedeuten? Sagt Rashi. Rashi sagt eigentlich etwas, das an sich noch nicht schlüssig ist, bis man versteht, was er meint. Sefarim shayu bimei chachamim, die Bücher, die damals existierten, kulan begilion, kesefer Torah shelanu, waren alle eine Rolle. Das waren die Bücher jener Zeit. Was hat das jetzt damit zu tun? Ja? Unklar. Ja? Dann liest man noch ein bisschen weiter in Rashi. Sagt Rashi, lo yatsa, man erfüllt nicht seine Pflicht damit, de beinan igeret leatzma. Wir brauchen, dass die Megillah eine Igeret ist, ein Brief, ein Dokument für sich. Und jetzt fängt man an zu verstehen, was er damit meint, ja, dass wenn man aus einem Tanach liest, nicht einem gedruckten Tanach, sondern aus einem handgeschriebenen Tanach, der in einer Rolle ist, dann hat man damit seine Pflicht nicht erfüllt, weil die Megillah heißt nicht Sefer alleine, heißt auch Sefer, aber heißt auch Igeret. Es muss etwas anders sein. Und warum ist das so wichtig, sagt Rashi, damit ist deutlicher, dass er aus einer Megillah liest. Ja? Das heißt, er liest etwas Besonderes und erfüllt damit die, oder verwirklicht damit die Gedanke von Pirsume Nisa, um das Wunder bekannt zu geben. Und deshalb soll die Megillah anders sein. Aber dann sagt die Gemara, das hat man nicht gesagt, Ella, sondern nur, wenn die Megillah nicht etwas extra oder weniger hat. Purta ein bisschen. Aber wenn es ein bisschen mehr oder weniger ist, dann ist kein Problem. Was heißt das? Sagt Rashi, drittletzte Zeile in der Wilner Ausgabe. Der Pergament, auf dem die Megillah geschrieben ist, ist ein bisschen größer. Olemata, von oben oder von unten. Okzara, oder ist ein bisschen kürzer. Hauptsache ist, man merkt sich, dass dieser Text anders ist als die anderen Texte. Dann reicht's. Sonst geht's nicht. Okay. Allerdings, Levi bar Shmuel, Ave kakari kamei de Rav Yehuda, Levi bar Shmuel war Balkriya, hat vorgelesen aus der Megillah, und er las vor Rav Yehuda, Bimgillah Aktuva ben Aktuvim, und er las aus seinem Tanach vor. Das war sehr, sehr praktisch. Dann hatte er auch für Kriyat HaTorah, für die Haftara, er konnte alles dabei haben in einem Buch. Ja, war sehr praktisch. Und er hat so vorgelesen für Megillat Esther. Amarli hat er ihm gesagt, Hare Amru, sieh doch, man hat doch gesagt, Akurei Bimgillah Aktuva ben Aktuvim, wer aus einer Megillah liest, die geschrieben ist in einem Tanach, also zwischen den Schriften, lo yatsa, hat seine Pflicht nicht erfüllt. Das heißt, Rabbi Yehuda war damit nicht einverstanden. Okay. Amar Rabbi Chiya bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, sagt Rabbi Chiya bar Abba im Namen von Rabbi Yochanan, Akorei Bimgillah Aktuva ben Aktuvim lo yatsa. Das ist nochmals das Gleiche, was wir jetzt zum dritten Mal gelernt haben. Wir hatten es gelernt im Namen von Rabbi Yehuda, im Namen von Shmuel. Wir haben es als Reaktion von Rabbi Yehuda gegen Levi bar Shmuel bekommen. Und jetzt sehen wir das im Namen von den Amoraim von Eretz Israel, nicht Rabbi Chiya bar Abba und Rabbi Yochanan. Aber wenn das dann berichtet wurde, Machula Amocha, dann hat er sich gestoßen. Aus Rashi sieht sich aus, nicht, dass er auf den eigenen Kopf gestoßen hat und auch nicht auf den Kopf von einer anderen Person, sondern es ist ein Sprichwort, ein Ausdruck. Die heißt eigentlich als abgeschossen, zum Teil. Und Machlum auch, er hat dann auf den Kopf gestoßen, Bezibur Shano. Es ist nicht, dass man überhaupt nicht seine Pflicht damit erfüllt, sondern die Pflicht, um Betzibur zu lesen. Und das ist jetzt ein bisschen problematisch. Was heißt das Betzibur? Die Pflicht, um Megillah zu hören, ist eine Pflicht auf jeden erwachsenen Juden. Männer wie Frauen. Was heißt das jetzt mit Zibur Shalom? Also, ich habe einen Shiur von Rav Herschel Schechter, einer von meinen Lehrern, gehört, wo er gelehrt hat, was Rav Yoshua Soloveitchik gelehrt hat. Und auch diese Gemara war im Shiur, kam eigentlich zu Wort, wurde thematisiert. Es gibt eine Halacha auch bezüglich, wie man aus einer Tora liest. Das soll ein Sefer Tora sein, nicht ein Sefer Tora mit noch Zusätze hinten. Also nicht Aktuva ben Aktuvim. Und wenn ja, man kann es nützen, um privat zu lernen, aber nicht um vorzutragen. Beim Tora-Lesen ist das sehr gut. Warum? Weil es gibt eine besondere Pflicht, öffentlich vorzutragen. Bei der Megillah geht das irgendwie nicht auf. Bei der Megillah haben wir eigentlich eine individuelle Pflicht, um vorzulesen. Also das ist irgendwie keine gute Erklärung oder keine ausreichende Erklärung. Sagt Rav Soloveitchik, so berichtet Rav Schechter. Es gibt eine Frage, wie genau das zu interpretieren, aber es gibt eine Bracha, die nach der Megillah gesprochen wird, Asher Heni. Und diese Bracha, die am Ende nach der Megillah gesprochen wird, diese spricht man nur, wenn man die Megillah öffentlich vorträgt. Es gibt ein Minyan. Ohne Minyan sagen wir das nicht. Es ist nicht so 100% eindeutig, dass das die Bedeutung jener Gemara ist. Und das machen wir jetzt nicht, weil wir jetzt kein Shiur zu Hilchot Puri machen, sondern wir wollen diese Gemara lernen. Aber dennoch sage ich, wir befolgen jetzt die führende Erklärung, wie Ashkenazim insbesondere diese Gemara verstehen. Wenn man die Megille öffentlich vorträgt, dann gibt es eine besondere zusätzliche Dimension. Und diese resultiert darin, dass man eine Bracha nachher macht. Genau wie auch, ja, wenn man Torah lernt, jeder Mensch sagt am Morgen die Brachot für das Lernen von Torah, Birkot HaTorah. Aber wir machen nicht die Bracha von nach der Vollendung des Lernens. Das machen wir nur, wenn ein Mensch, wenn ein Mann eigentlich eine Aliyah bekommt. Und nur mit Minyan. Und sonst machen wir das gar nicht, die Bracha von nachher. Die Bracha von nachher ist beschränkt auf Zibur-Situationen. Und damit wäre das auch eine Parallele. Bei Zibur haben wir eine Bracha nachher. Und wenn es nicht Zibur ist, dann, wenn man privat liest, dann hat man diese Bracha nicht nachher. Und wenn wir mit Zibur lesen sollen und diese Bracha nachher sprechen sollen, dann muss es sein, dass die Megillah eben nicht Ktuva ben Haktuvim ist. Sie soll nicht ein Teil eines Tanachs sein, sondern ein selbstständiges Dokument. V'amar Rabbi Chiya bar Abba, amar Rabbi Yochanan. Wenn wir schon Rabbi Chiya bar Abba im Namen von Rabbi Yochanan zitieren, dann zitieren wir ihn nochmals. Und er hat gesagt, Shiur HaTefer, wie viel man wenigstens nähen soll, damit zwei Pergamentstücke zusammen zu einem werden. Alacha Moshe Misinai. Das ist eine einfach vorgeschrieben, eine Alacha, die uns überliefert ist von Moshe. Umachula Mocha, wieder haben wir diesen Ausdruck, als am Kopf gestoßen. Velo amru elakedesh lo yikra. Der Shiur ist, damit er sich eben nicht zerreißt. Wenn es nicht zerreißt, dann ist es nicht Halacha Moshe Misinai, es ist nicht eine Überlieferung, sondern es ist eine logische Sache. So, כדי שלא יקרא, שאם אינו משאר מהדק בחזקה, כשהוא מעדכו בספר תורה, והוא נקרא. אבל עכשיו, כשהוא מעדכו בכוח, הוא מתחיל להרחיב ורוצה לקרא מונע מלהדכו יותר. זאת אומרת, Wir wollen es kurz gesagt, wir wollen das so tun, dass sich eben nicht zerreißt. Bei einer Torahrolle ist das übrigens sehr wichtig, wenn der Hagba'a macht, muss darauf achten, dass eine Naht sichtbar ist im Teil von, inmitten vom Sefer Torah, wenn man Hagba'a macht. Warum? Sollte aus dem Gewicht der beiden Hälften das anfangen auseinanderzureißen, dass nicht ein Pergament inmitten gerissen wird, sondern dort, wo es genäht ist, damit man es leicht wieder annehmen kann. Also das alles ist damit verbunden. Ja, okay. Weiterhin, noch hat Rabbi Chia Bar Abba im Namen von Rabbi Yochanan gesagt, Vamar Pri Bar Abba Rabbi Yochanan, Ilmale Nishtayer Bama'ara, Shamad Bamoshev Eliyahu Kemelo Nekev Machat Sidkit, Lo Ayu Yochulim Lamod Mpnei Aura. Ich erkläre und lese es nochmals. Moshe Rabbeinu war auf dem Berg Sinai und Gott sagt, und er sagte, Areini Neid Kvodecha, zeige mir deine Glorie, deine Herrlichkeit. Und sagt Gott, okay, das ist nicht so einfach, aber hinema kom iti, ich habe hier einen Ort bei mir, v'samticha benikrat atzur, ich werde dich dort im Fels hineintun, du wirst dich dort verstecken, weil es kann nicht sein, dass du mich siehst und noch leben sollst, also wirst du dich verstecken und ich werde vorbeikommen und dann siehst du mich quasi von hinten und nicht von vorne. Eine Stelle, die sehr schwer zu verstehen ist, man kann sie auf verschiedene Arten und Weisen versuchen zu verstehen. Nach einer Gemara möchte ich vorschlagen, dass das nicht jetzt eine physische Gestalt ist, das Moshe Rabbeinu gesehen hat, sondern dass Moshe Rabbeinu im Nachhinein, er kriegt so eine Offenbarung, dass er im Nachhinein versteht, was Gott getan hat, aber vorher kann man nicht wissen oder ahnen, was Gott tun wird. Das heißt, Gott zeigt mir ein bisschen, wie er die Welt führt. Aber allerdings heißt es so, er hat sich in eine Höhle versteckt. Und bei Eliyahu war das Gleiche. Wenn Eliyahu auf dem Berg Horeb, also auf dem Berg Sinai war, hat er sich in eine Höhle aufgehalten. Und Gott offenbarte sich. Sagt die Gemara, sagt Rabbi Chia Bar Abba im Namen von Rabbi Yochanan, Ilmale, wenn wäre es so, Nishtayer, das geblieben wäre, beim Ara, in dieser Höhle, Shamad, bei Moshe Eliyahu, wo Moshe und Eliyahu sich aufgehalten haben, Kimlo Nekev, Machad, Sidkit, wie ein ganz kleiner Loch, Lo Ayu, Yucholin, Lapnumot, mit der Ora, wären sie nicht am Leben geblieben wegen des Lichtes. Das heißt, die Offenbarung, die Moshe und Eliyahu gesehen haben, und es ist bewusst, Moshe und Eliyahu, die zwei Propheten, die eigentlich die größte Offenbarungen miterlebt haben. Moshe und Eliyahu hatten Offenbarungen, die noch immer stark eingeschränkt waren. Sie hatten die größte Offenbarung, die von Menschen je erlebt wurde. Jeder hat Offenbarung, meint's. Revelation. Aber auch das war sehr, sehr eingeschränkt. Gäbe es nur den kleinsten bisschen von der nächsten Stufe der Offenbarung, wären sie nicht am Leben geblieben. Shenemar, wie es heißt, ki lo yiran ya adam vachai, der Mensch kann mich nicht sehen und leben, sagt Gott. Mama Rabbi Chia Bar Abba, Rabbi Yochanan, und sagt Rabbi Chia Bar Abba im Namen von Rabbi Yochanan, mai dichti, was ist die Bedeutung von dem, das geschrieben ist? Ve alehem. Und auf den Bundestafeln. Kechol advarim asher diber Hashem imachem, bahar. Wie alles, was der liebe Gott mit euch gesprochen hat, auf dem Berg, Melamed, das lehrt uns, Sheher'ahu HaKadosh Baruch Hu LeMoshe, dass der liebe Gott Moshe gezeigt hat, die Gduke Torah, die Einzelheiten der Torah, und die Gduke Sofrim, und die Einzelheiten, was die Lehrer lehren werden, also wie die Lehrer alles hineinlesen, und was sie noch später offenbaren werden. Das heißt, die gesamte Torah, nicht nur die, was hat Gott Moshe gelehrt? Nicht nur Aseret HaDibrot, nicht nur das 10 Wort, nicht nur die 613 Mitzvot, nicht nur den Text der Torah, sondern alles, was wir im breitesten Sinn als Torah verstehen. Und hier sagt die Gemara, Und mein you, was heißt das, dass die Lehrer, die Schriftgelehrten, die Schreiber erneuern werden? Mikra Megillah. Mikra Megillah, Purim ist ja ein sogenannter, manche nennen das ein historischer Festtag. Das heißt, er entstand später in der Geschichte. Als sich die Geschichte abgespielt hat, dann konnte so ein Festtag überhaupt entstehen. Und hier sagt die Gemara aber, das alles war Teil der Lehre, die Moschee von Gott mitbekommen hat. Auch wenn Moschee das so nicht gelehrt hat und nicht lehren würde, aber gelernt hatte er es. Okay. Es gibt eine Lehre, die wir gesehen haben vor mehreren Wochen. Esther min haTorah minayin. Woher finden wir in der Torah einen Hinweis auf der Mitzvah von Purim, auf der Megillat Esther? Und die Gemara zitiert aus Sefer Dvarim, Vanochi Aster Astir Panai, Bayom Ahu. An jenem Tage werde ich mein Antlitz verbirgen, verstecken. Und das ist ein Wortspiel auch auf Esther. Nach dieser Gemara hier, sagen wir mal, Moshe hat die Torah dann im Auftrag so geschrieben, dass obwohl nicht deutlich über solchen Dingen gelehrt wird, die längst noch nicht geschehen waren, dass immerhin Hinweise eingepflanzt wurden, damit wir im Verlauf der Geschichte Lehren finden können für die neuen Dinge, die wir begegnen. Akol Tscherinikot HaMegillah, Neu Mishnah, Akol Tscherinikot mit der Megillah, alle sind koscher, um aus der Megillah vorzulesen, natürlich meinen wir hier Juden, Chutz Mecheresh Oteve Katan, mit Ausnahme eines Cheresh, da müssen wir mal fragen, was das ist, Shote, eines geistig stark Behinderten, und Katan, also ein verrückt,
Kind. What? Ein Kind.
Ja, Minderjährige. Rabbi Yehuda Machshir Katan, Rabbi Yehuda sagt, dass wenn ein Kind vorliest, dass das geht. Was ist ein Cheresh hier? Ein Cheresh normalerweise, insbesondere im Trio Cheresh Oteve Katan, bezieht sich auf einen Taubstummen. Taubstummen haben bis im 19. Jahrhundert eigentlich nicht die Möglichkeit gehabt, um zu lernen, ordentlich zu kommunizieren. Und das heißt, sie waren geistig sehr eingeschränkt. Die haben nie die, wenn man nicht die Möglichkeit hat, zu kommunizieren, dann kann man sich auch nicht intellektuell entwickeln. Und sie gelten als nur eingeschränkt von der Tora angesprochen. Wir können sie nicht verpflichten, Dinge zu tun, die sie nicht lernen können, die sie nicht verstehen können. Im 19. Jahrhundert erst hat man Techniken entwickelt, um Menschen, die eben taubstumm sind, um denen komplexe Dinge beizubringen, dass sie echt lernen zu kommunizieren. Und seit dann haben wir die Frage, was die Grenzen dieser Halacha sind. Allerdings ändert sich die Halacha an sich nicht. Ja? Die Halacha ist noch immer, dass die Pflichten eines Taubstummen anders sind. Die Frage ist nur, ob manche der Taubstummen halachisch nicht 100% als Taubstumm gelten und die deshalb einen anderen Status haben. Die sich daran interessieren, sich in diese Sache weiter zu vertiefen, die Person, die sich, die ein Monograph dazu geschrieben hat, also hat, ganz wichtig, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, also die viel dazu auch veröffentlicht hat, ist Rav Mordechai Farbstein von der Yeshiva von Hebron. Jedenfalls, das ist ein Cheresh. Der Cheresh hat nicht die Pflicht, um alle Mitzvot zu erfüllen, er kann es nicht. Ja. Aber hier ist das Problem, wenn er taubstumm ist, kann er ja die Megillah ohnehin nicht vorlesen. Das heißt, wir sprechen ja nicht von einem Cheresh.
Aber er kann schon eine Bar Mitzvah machen.
Nee.
Nicht, Bar Mitzvah überhaupt nicht.
Oder? Nee, wieso?
Okay.
Er darf nicht die Pflicht für anderen erfüllen. Man kann natürlich eine Bar Mitzvah feiern, wo man etwas anderes macht, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist jetzt nicht, was man tut, um mit ihm zu feiern. Die Frage ist, was die Pflichten sind und was eine Person dann für die Öffentlichkeit tun kann. Nicht vor der Öffentlichkeit, sondern für die Öffentlichkeit. Das ist ganz, ganz anders. Wenn ein Kind jetzt ein Lied singt, dann ist das vor der Öffentlichkeit, aber nicht zwingend für die Öffentlichkeit. Es ist nicht deine Pflicht, das Lied zu singen, ja? Und so ein Kind soll Adonolam singen. Das ist sehr schön, aber das ist jetzt nicht eine lakisch bedeutende Sache. Also
das Problem hier ist, dass der Cheresh sowieso nicht, wenn wir sagen, es ist ein Taubstummer, sowieso nicht vorlesen
kann. Dann kann es nicht dieser Cheresh sein. Das passt nicht dieser Mishnah, ja? Man Tana Cheresh, die Eved Namilo. Und das sehen jetzt wir in der Gemara jetzt. Wer lehrt, dass auch Bediavad, auch ex post facto, man seine Pflicht nicht erfüllen kann, wenn ein Cheresh vorgelesen hat? Amar Rav Matna, sagt Rav Matna, Rabbi Yossi, das befolgt der Meinung von Rabbi Yossi. Mit Namen, wie wir gelernt haben in der Mishne, das haben wir schon, ja, Hakore et Shma, haben wir in unserer Masseche gelernt, ja. Wer Shma liest, velo ishmia losno, und er hat aber nicht die eigene Stimme gehört, ja, es war zu leise, Yatsa hat seine Pflicht erfüllt, Rabbi Yossi sagt, lo Yatsa hat seine Pflicht nicht erfüllt. Wenn ich hier stoppe eine Sekunde, dann sehen wir klar, wir müssen von einem Cheresh sprechen, der nicht taubstumm ist, sondern nur taub, weil er kann sich nicht hören. Das ist das Problem. Wenn es nicht zu hören gibt, ja, dann passt es irgendwie nicht. Und da sehen wir hier, das Problem ist, lo ishmia lo ozno. Für ihn war es nicht laut genug. Nicht laut genug sein, er ist taub. Sagt die Gemara jetzt, Umimai, woher wissen wir, Umimai, der Rabbi Yossi hier, das ist Rabbi Yossi befolgt, die Avad, Nami, und dass diese Disqualifikation auch ex post facto zutrifft, ja, Nami lo. Dilma vielleicht, Rabbi Yuda hier befolgt, das ist der Meinung von Rabbi Yuda, oder Chathila, Ude lo. Und es ist nur, dass man ab initio nicht so einen Vorleser wählen soll, hat die Avad, aber sollte er vorgelesen haben, Shapir, damit passt es. Man kann ja die Mishnah so lesen. Akol Tscherini Kotet Amigilah, alles in Koscher, um eingeladen zu werden, um zu lesen. Sag ich mal, nee. Lo, Salka Datach, nicht so. Es soll dir die Gedanke vorkommen, Katan ist es ja geschrieben, Cheresh, Shoteve Katan. Das heißt, Cheresh, ein Stummer, nein, sorry, ein Taber, Dumia de Chote, Vekatan, der diesbezüglich ähnlich ist zu einem geistig eingeschränkten und einem Minderjährigen. Ma Chote, Vekatan, Diavad Namilo, der Chote und der Katan, ach so, sollten sie schon gelesen haben, hat man seine Pflicht mit ihrer Lesung nicht erfüllt. Afcheresh, deshalb muss es parallel so auch sein beim Tauben, dass Diavad Namilo, dass man nicht seine Pflicht erfüllt hat, wenn er gelesen hat. Und das geht nur nach der Meinung von Rabbi Yossi. Sag ich mal, aha, so, bist du sicher? Für Dilma und vielleicht. Hake de Ita, hake de Ita. Jeder von den beiden befolgt die eigene Regel. Das ist, wie es ist und das ist, wie es ist. Sag ich mal, noch etwas. Mide Katani Sefer Rabbi Yehuda Machshir Bekatan. Da wir später sehen, dass Rabbi Yehuda mit der Mishnah, mit der ersten Meinung der Mishnah, nicht einverstanden ist. Er sagt, der Katan ist doch koscher. Michlal, daraus dürfen wir schließen, der Reisha, das am Anfang der Mishnah, lad Rabbi Yehuda ist, dass es nicht Rabbi Yehuda ist. Also wenn es nicht Rabbi Yehuda ist, wer ist das? Rabbi Yossi. Sagt die Gemara, oh, jo. Verdilman vielleicht Kula Rabbi Yehuda. Ja? Vielleicht ist alles von Rabbi Yehuda. Sagen die Mara, Midami Reiche Lepsula Vesefe. Midami, wie kann das dann sein? Reiche Lepsula Vesefe Lachshera. Das geht nicht. Ja? Am Anfang kommen wir disqualifizieren, am Ende qualifizieren. Sagt die Gemara, okay, wir dienen mal vielleicht Kula Rabbi Yehuda, es befolgt alles Rabbi Yehuda, wir drei Gavna Katanila, vielleicht müssen wir es so lesen. Es kann sein, dass Rabbi Yehuda alles gesprochen hat, die ganze Mishnah vom Anfang bis zu Ende. Aber wie kann es sein, dass dann Rabbi Yehuda mit sich selbst nicht einverstanden ist? Die Antwort ist, er erklärt, dass es zwei Farben Minderjährige gibt. Das meinen wir nicht wörtlich Farben, sondern zwei Arten. Drei Gavne, zwei Aspekten, Katan bezüglich eines Minderjährigen, Katanila lehrt er, der Chasur und Mechsere, die Mishnah, wie sie uns berichtet wurde, ist mangelhaft, wir müssen sie ergänzen. Welche Katani, so müssen wir die Mishnah eigentlich lesen. Akol Chirini Kräuter Megillah, alles in Koscher, um die Megillah vorzutragen. Kurz Michael Schröder, Katan, mit Ausnahme vom Tauben, vom Verrückten und vom Minderjährigen. Ramed war immer Marim. Bezüglich was sagen wir, dass der Minderjährige disqualifiziert ist, bei Katan Chirurgiala Chinuch, für einen Minderjährigen, der recht klein ist, der noch nicht erziehungspflichtig ist. Aval bei Katan Chirurgiala Chinuch, ein Minderjähriger, der so alt ist, dass wir ihn schon derart erziehen müssen und können, dass er die Megilla vortragen kann. Kann sie, ja, er muss schon die Megilla mitfolgen. Und er kann sie vortragen. Afilu Lechatchila, dann darf man das eben auch Lechatchila. Warum? Rabbi Judah macht Shir Mekatan, denn Rabbi Judah ist der Meinung, dass sowas Kosche ist. Ja? Was kommt daraus? Wie hat man das dann jetzt ausgelegt? Rabbi Yehuda nach Rabbi Yehuda wird die Avad, dass das alles ex post facto ist. Ja? Das Koscher ist nur die Avad. Der Chatchila ist ein Tauber und nicht Koscher. Sag ich mal in diesem Fall, Hadetani Yehuda berede Rabbi Shimon ben Pasi. Es wird eine Lehre berichtet von Yehuda, dem Sohn von Rabbi Shimon, Sohn von Pasi. Jetzt ist es ganz, ganz, ganz klar. Ein Tauber, der spricht, aber nicht hört, also nicht taub, stumm, aber ist taub. Torem lechatchila. Er darf ohne Einschränkungen die Aussonderung von Truma und Masrot machen. Die Aussonderung der Abgaben. Jetzt ist die Frage, dieser Lacha, die Yehuda, der Sohn von Rabbi Shimon ben Pasi, berichtet hat, wo, auf wem, auf welche Meinung stützt sie sich? Mani. Ihr Rabbi Yehuda, befolgt jetzt Rabbi Yehuda, geht das nicht warum, weil er sagt, Turem lechatchila, er darf ohne weiteres das tun. Und Rabbi Yehuda sagt, es ist nur erlaubt, die Avad, ex post facto, das heißt, er darf es nicht tun. Sollte er es getan haben, hat man die Pflicht erfüllt. Aber er darf es nicht tun. Die Avad in lechatchila lo. Ihr Rabbi Yossi, befolgt es noch Meinung von Rabbi Yossi, die Avad namilo. Darf man überhaupt nicht. Das heißt, worauf stützt sich Rabbi Yehuda, der Sohn von Rabbi Shimon ben Pasi? Weil er mal was willst du sagen? Rabbi Yehuda war für lechatchila. Nee. Es muss sein, die einzige Meinung, die sich hier anbietet, ist die von Rabbi Yehuda. Und dann müssen wir sagen, dass wir Rabbi Yehuda falsch interpretiert hatten. Und Rabbi Yehuda der Meinung ist, dass das sogar lechatchila, sogar ab initio erlaubt ist. Ja? Und dann kann es nicht sein, dass unsere Mishnah von Rabbi Yehuda ist, weil unsere Mishnah disqualifiziert wenigstens ab initio den Tauben. Okay. Sage ich mal in diesem Fall, Ella Hadetania. Was wir gelernt haben in Masechet Brachot. Ein Mensch soll nicht Birkat Amazon in seinem Herzen sprechen. Was heißt das? Wenn wir beten, dann beten wir nicht mit den Augen, sondern wir sprechen die Gebete. Aber sollte jemand das Menschen gedacht haben, dann denkt sich jedes Wort, aber ohne es auszusprechen, hat er seine Pflicht erfüllt. Das ist eine Mishnah Masechet Brachot, Mani. Wen befolgt das? Lo Rabbi Yehuda, lo Rabbi Yossi. Das ist wohl keine der beiden Meinungen. I Rabbi Yehuda, fi lechatchila. Wenn du jetzt sagst, dass für Rabbi Yehuda es erlaubt ist, lechatchila, das heißt, was tun wir jetzt eigentlich? Ich will jetzt unterbrechen. Was sind wir jetzt am Tun? Das geht hin und her, es ist unklar. Was wir tun, ist folgendes. Wir bringen verschiedene Quellen. Wir wissen, dass es eine Quelle gibt, Rabbi Yossi, der sagt, dass solchen Dingen auch ex post facto, auch bei die Avad, nicht funktionieren. Und jetzt sehen wir, dass es verschiedene Meinungen gibt, ob es nötig ist, lechatchila, ab initio, ob es nötig ist, Dingen auszusprechen und so auszusprechen, dass man sie hört, oder nicht. Das ist die Frage. Und wir gehen hin und her zwischen Ja, es ist nötiger Benizio. Nein, es ist nicht nötiger Benizio. Wir bringen Beweisen hin und her und wir versuchen herauszufinden, was die eigentliche Meinung von Rabbi Yehuda ist. Und in Funktion davon wollen wir auch verstehen, wer der Autor unserer Mishnah ist. Sag mal, diese Breita, Loi Barich Adam, nicht eine Mishnah, habe ich gesagt, sondern Breita, Loi Barich Adam, Birkat Amazon, Belibo, Birkat Yatsa, dass man, Lechatchila darf man nicht, aber wenn man es getan hat, hat man seine Pflicht erfüllt. Mani, lo Rabbi Yehuda, lo Rabbi Yossi. In der jetzigen Situation, wo wir im jetzigen Stadium der Entwicklung unserer Gedanken bezüglich Rabbi Yehuda, sagen wir, für Rabbi Yehuda ist es erlaubt, auch wenn ich weiß, dass ich mich nicht hören kann, in diesem Fall, wer ist der Autor dieser Breita? Weder Rabbi Yehuda noch Rabbi Yossi. Ihr Rabbi Yehuda vielleicht hat Chila. Rabbi Yehuda erlaubt es sogar lechatchila. Ihr Rabbi Yossi, viel über die Avad Nami. Nami lo. Für Rabbi Yossi geht es überhaupt nicht, nicht einmal ex post facto. Also jetzt sehen wir wiederum, dass wir eine Meinung brauchen, die zwischen lechatchila und die Avad unterscheidet. Ah, was machen wir jetzt? Sag die Gemara. Leolam Rabbi Yehuda, eigentlich ist Rabbi Yehuda der Autor dieser Breiter, war viel lechatchila und er ist der Meinung, dass es gar nicht nötig ist, sich zu hören. Volokasha, in diesem Fall, wie kann es sein? Wir sehen doch, dass Rabbi Yehuda der Meinung ist, dass man zwischen lechatchila und Eved trennen soll und lechatchila soll man sich schon hören können. Die Antwort ist Adidei, Adirabei. Es gibt hier drei Meinungen, nicht zwei Meinungen, es gibt drei Meinungen. Und eine von den drei Meinungen ist Rabbi Yossi, eine von den drei Meinungen ist Rabbi Yehudas eigene Meinung und eine von den drei ist, was Rabbi Yehuda berichtet, das in Lehre dachte. Wo finden wir diese dritte Meinung? De Tanya, wir haben gelernt, nenne breiter. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer ben Azaria. Rabbi Yehuda sagt im Namen von Rabbi Eliezer ben Azaria, okay. הקורא את שמע, ועד השמע ישראל שפריכט, צריך שישמיע לאוזנו, er muss eigentlich sorgen, dass er sich selbst hören kann. שנאמר, wie es heißt, שמע ישראל, שמע אלוקינו שם אחד. Du musst hören, sonst ist es nicht שמע ישראל, sonst konnte man anfangen mit der שמע אלוקינו שם אחד, was ist das שמע ישראל? השמיע לאוזניך, מה שאתה מוציא מפיך, lasse deine Ohren hören, was du von deinem Mund heraus sprichst. Das ist die erste Meinung, Rabbi Eliezer ben Azaria. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir sagt, Asher anochi mitzavcha ayom al levavecha. Diese Worte seien auf deinem Herzen. Achar kavanat alev hen hen advarim. Ja? Also es befolgt kavanat alev. Die Absicht, die Gedanken. Okay, und da sehen wir, das heißt, Rabbi Yehuda ist der Meinung, dass Kavanat, wie heißt das? Rabbi Meir ist der Meinung, Kavanat Alev. Rabbi Eliezer ben Azaria sagt, man soll sich hören lassen, was man spricht. Und Rabbi Eliezer ben Azaria war der Lehrer von Rabbi Yehuda, war nicht der einzige Lehrer übrigens, aber war einer von den Lehrern. Jetzt sagt die Gemara, Ashta de'atit la'achi, jetzt, dass wir so weit gekommen sind, afilu teme Rabbi Yehuda ke Rabbi Yisrael. Es kann sogar sein, dass es keine Differenz zwischen Rabbi Yehuda und Rabbi Elazar ben Azaria gibt. Die sind einer Meinung. Warum? Wer wäre der Autor der dritten Meinung? Wade Tani, Yehuda Berede, Rabbi Shimon ben Pazi, Rabbi Meir hier. Wir haben gerade gesehen, dass Rabbi Meir der Meinung ist, dass Kavana reicht. Okay, jetzt haben wir drei Meinungen. Was heißt das eigentlich? Diese ganze Gemara sagt uns etwas ganz, ganz Schönes. Man kann nicht einfach, man soll nicht sehr schnell dazu kommen, um zu behaupten, dass es noch Meinungen gibt. Es ist zwar traditionell, zwei Juden, drei Meinungen, aber wir sollen, das ist kein Witz. Wir sollen jetzt nicht endlos noch Meinungen entdecken. Soweit möglich wollen wir sehen, ob die Meinungen zu harmonisieren sind. Und erst wenn ich sicher bin, dass ich noch eine Meinung habe, erst dann kann ich vorschlagen, dass es noch eine Meinung gibt. Und das haben wir gesucht, bis wir den Rabbi Meir gefunden haben. Okay. Rabbi Yehuda Machshir Bekatan, Rabbi Yehuda erlaubt bezüglich eines Minderjährigen, dass er vorlesen soll. Amar Rabbi Yehuda sagt Rabbi Yehuda, Katan Haiti, ich war minderjährig, Vekaratei Lema'ala mit Rabbi Tarfon, Uzkenim Blud. Und ich habe vorgetragen in Megillah, in Lud, im Beisein von Rabbi Tarfon und die Chachamim. Am Ruhl haben sie mir gesagt, en mevim rein mit der Katan, was jemand berichtet aus der Zeit, wenn er minderjährig war, ist kein Beweis. Wie weiß er, dass die damit ihre Pflicht erfüllt haben? Vielleicht haben sie einfach gefeiert, wie ein Kind so schön die Megille leinen kann, und sie haben ein separates Minion gehabt. Tanja, wir haben breite gelernt, Amar Rabbi, sagt Rabbi, Katan Haiti, ja, das ist jetzt Rabbi, ich war minderjährig, Vekarate Lemalim Rabbi Yehuda, und ich habe es im Beisein Rabbi Yehuda gelesen. Das zeigt uns die Generationen, wie sie ungefähr funktionieren. Rabbi ist die übernächste Generation von Rabbi Yehuda Barilai. Rabbi Yehuda ist eine von den von jener Generation von wie Rabbi Meir zum Beispiel, Schüler von Rabbi Akiva. Und er hat selbst, also früher, wenn er ein Kind war, wer war der große Rabbiner? War Rabbi Tarfon. Amrul hat mir gesagt, en mevim raya min amatir. Ihm hat man etwas anderes gesagt. Wir wissen doch, dass Rabbi Yehuda es erlaubt, aber das ist kein Beweis. Warum hat man ihm nicht gesagt, du kannst keinen Beweis bringen von deiner Kindszeit? Sagt immer, Chada ve'ot kamru. Man hat ihm das gesagt, aber hat ihm noch einen zusätzlichen Grund gegeben. Chada de katanait, erstens, du warst noch ein Kind. Du weißt nicht genau, was dort geschehen ist. Ve'ot, weiterhin, afilu gadol haita, en mevim raya min amatir. Doch wärest du damals schon mehrjährig, aber was für ein Beweis ist zu bringen? Das war seine Meinung. Das heißt nicht, dass das die Meinung ist, die überall akzeptiert ist. Man muss einen Beweis bringen, dass andere Chachamim das Gleiche gemacht haben. Dann hast du einen Beweis, dass das akzeptiert wurde. Sonst gibt es keinen Beweis. Okay. Noch ein Stück. Das schaffen wir noch. En Korin Tamgila. Man ולא מלין ולא תובלין ולא מזין וכן שומרת יום כנגד יום לא תדבול עד שתנצח חמה. Wir haben hier eine Menge unterschiedlicher Halachot, die miteinander oder im ersten Blick gar nichts zu tun haben. Das Lesen aus der Megillah, Beschneiden eines Kindes, eine gewisse Twila. Und dann dass die Hazaa, das heißt das Bespritzen eines Menschen, der auf dem Friedhof war oder mit einer Leiche in Kontakt war, eine Person, die Hazaa braucht, muss mit Aschen der roten Kuh und Quellwasser bespritzt werden. Und so auch die Halacha von Shomeret Yom Keneged Yom, eine Frau, die außerhalb der Zeit, wo sie ihre Blutungen erwartet, ausnahmsweise einen Tag geblutet hat, das nennt man eine Shomeret Yom Keneged Yom, die muss in die Mikwe gehen. Diese Halacha von Shomeret Yom Keneged Yom wird heute so nicht praktiziert, weil die Frauen von Jerusalem die ganze Sache entschieden haben, sich strenger zu benehmen, sodass das nicht mehr von praktischer Relevanz ist. Aber wie das damals war, ist so eine Frau, die dann außerordentlich geblutet hat, sie hat einen Tag geblutet, kurz geblutet, muss sie am Folgetag in die Mikwe und sie wartet bis am Abend und dann ist sie retroaktiv der Hora. Lotitbol, so, auch sie soll nicht in die Mikwe gehen, Achetanetzachama, all diese Dinge tut man nur. She would go, what we call in the morning to Mikwe, but she was only sure at night that she was to Hora from the morning. Because if she would bleed again during that day, that bleeding would retroactively be connected with the bleeding of the night before. וכולן שעשו משאלה עמוד השחר כשר. Man muss warten, bis die Sonne aufkommt für diesen Dingen. Aber sollte man das vor Sonnenaufgang getan haben, als es aber angefangen hat, Licht zu werden, also nach der sogenannten Morgenröte, dann hat man seine Pflicht erfüllt. Dürfen darf man nicht, aber man hat es erfüllt. Okay. Jetzt ist die Frage, woher wir diese Halachot entnehmen, das Megilleleinen und bespritzt zu werden und Tovlen, all diese Dinge tagsüber nach Sonnenaufgang geschehen sollen. Sagt die Gemara, Minalan, woher entnehmen wir die Halacha bezüglich der Megillah? Da mal gerade der Vers sagt, Vayamim Ha'ele Nizkarim V'Na'asim. Und diese Tage bleiben in Erinnerung und werden gemacht. Gefeiert. Was bleibt in Erinnerung? Was wird gemacht? Die Tage. Bei Yom In, am Tag ja, bei Laila lo, nachts nicht. Sagt die Gemara, aha. Leimet Yehavi Teyufte de Rabbi Yoshua ben Levi. Vielleicht stellt das den Psak von Rabbi Yoshua ben Levi in Frage, der Amar, der gesagt hat, der Amar Rabbi Yoshua ben Levi, der Rabbi Yoshua ben Levi hat gesagt, Chayav Adam likrot et Megillah balayla. Man muss die Megillah schon nachts lesen, uleshanota, um sie zu wiederholen bei Yom, tagsüber. Sagt die Amar, nee, das ist nicht ein Widerspruch gegen Rabbi Yoshua ben Levi, sondern kikatani ad Yom. Die Frage ist, wann wir das Megillah-Leinen von tagsüber sagen sollen. Von Rabbi Yoshua ben Levi kann ich auch Folgendes berichten. Es gibt eine Frage, wie diese Stelle zu lesen. Was heißt das? Chayav Adam likrot et Megillah balayla uleshanota bayom. Dass der Mensch die Megillah abends lesen muss und leshanota sie wiederholen tagsüber. Warum nicht? Chayav Adam likrot et Megillah balayla bayom. Was heißt, warum gibt es ein unterschiedliches Verb für abends und morgens? Soll das gleiche sein?
Inkludiert, dass er schon einmal gemacht hat.
Ja, aber man sagt auch nicht, man muss die Amida, man muss Schma sagen abends und man wiederholt sie morgen. Nee, es gibt eine Mitzwa abends und es gibt eine Mitzwa morgens. Man sagt auch nicht für die Amida, man soll sie am Abend sagen und morgen wiederholen.
Soll das heißen, dass es nicht ausreichend erfüllt ist, wenn man es am Abend nicht gemacht hat? Weil er muss sie wiederholen. Er muss sie nicht erlesen, er muss sie wiederholen.
Also Rabbi Yoshua Soloveitchik bringt einen Vorschlag. Nach die bestimmten Mefarshim, die das so lesen, dass ursprünglich die Mitzwe war, sie tagsüber zu lesen. Nicht abends, nur tagsüber. Und im späteren Status hat man eingeführt, dass man sie auch abends liest. Die Funktion abends und die Funktion tagsüber ist leicht anders, wie wir auch in Masechet Megillah sehen, dass nach einer Meinung, warum sagen wir kein Hallel, zu Purim, eine Meinung sagt, weil wir die Megille leinen. Die Megille von tagsüber ist eine Erfüllung von Pirsumenissa, die Megille von tagsüber ist eine Erfüllung von Hallel Vodaya, dass man sich vor Gott bedankt. Wir geben das Wunder bekannt und wir bedanken uns vor Gott. Und abends ist sie eben reines Lesen. Okay. Dass man die Brit Milah nicht macht vor, normalerweise soll man nicht Brit Milah machen vor, dass die Sonne aufkommt. Weil geschrieben ist, Uvayom Hashmini Yimol. Am achten Tag, Uvayom Hashmini, am Tag des achten, soll er beschnitten werden. Also es muss Tag sein. Volotovlin, Lomazin und so weiter. Was ist das mit dem Tahor werden, dass man in die Mikwe geht und man sich bespritzen lässt? Ist das tagsüber ist, sagt die Gemara, die geschrieben ist, bei Asche der roten Kuh, wie sah Hator al-Atame, und der Reine, der kommt, der Kohen, der kommt mit der Asche der roten Kuh, die in Quellenwasser gelöst wurde, er wird spritzen auf dem Unreinen, bei Yom HaShlishi, auf Yom HaShvi, ja, am dritten und am siebten Tag, und es heißt, bei Yom und da sehen wir, es muss tagsüber sein. Und dann sagt die Gemara, und auch muss er noch in die Mikwe gehen. Und die werden miteinander, also es gibt eine Analogie zwischen Tvila und Spritzen und Azaya. Und das heißt, er muss bespritzt werden tagsüber und dann in die Mikwe gehen tagsüber. Wir kennen so auch. Shomeret Yom Keneged Yom, eine Frau, die außerhalb ihrer regulären Blutungen geblutet hat. Sie hat einen Tag geblutet, nicht mehr. Maximum zwei. Dann geht sie am nächsten Morgen in die Mikwe. Lotit bolt achetoret zachama. Soll nicht in die Mikwe gehen, bis die Sonne aufgegangen ist. Sagen wir Abschita, natürlich. Maishla shomeret yom keneged yom kol chai vetfilot. Warum soll es einen Unterschied geben zwischen einer Frau, die eben eine sogenannte shomeret yom keneged yom ist, von allen anderen Menschen, die tagsüber in die Mikwe gehen müssen. Sagt die Gemara, natürlich, das ist das Gleiche. Warum muss die Mishnah separat aufführen? Sagt die Gemara, itztarich, ich brauche es insbesondere. Salke dat Ramine, deine Gedanken könnten fortkommen. Tierwekere Iyarishona shel Zav. Es soll verglichen werden mit der ersten Reia von einem Sav. Ja. Von einem Mann, der ein Sav ist. Die Frau, die außerhalb ihrer regulären Zeit blutet, heißt nicht eine Nida, sondern eine Sava. Und es gibt ein männliches Pendant, ein Sav. Und die Frage ist, sollen wir die Shomeret Yom Keneged Yom, die Frau, die angefangen hat, eine Sava zu sein, eine mindere Sava, dass sie verglichen werden soll mit dem Sav, mit dem Mann, der Sav ist. Und mit dem Mann, der Sav ist, beim Mann ist so, er hat einen Ausfluss, erstes Mal, verdächtigter Ausfluss, zweites Mal, nach dreimal ist er ein Sav. Ja, in der innerhalb wenigen Tagen, ja. Sagt die Gemara jetzt, es soll sein wie der Status von einem Menschen, von einem Mann, der nur den ersten Ausfluss hatte. Warum wollen wir jetzt die Frau mit einem Mann vergleichen? Die Antwort ist sehr einfach. Es gibt den Status von einer Frau, die drei Tage nacheinander außerhalb der regulären Zeit geblutet hat. Eine Frau, die drei Tage nacheinander blutet, außerhalb der regulären Zeiten, wird eine Sava Gdola. Sie wird eine richtige, vollständige Sava. Das heißt, sie braucht jetzt 7 Tage, wo sie gar nicht, nachweislich gar nicht blutet. Und am Ende geht sie in ein Mikwe und sie bringt ein Opfer und dann ist sie wieder rituell rein. Diese Frau ist eine Shomeret Yom Keneged Yom. Sie ist noch nicht auf dem Status von Sava Gdola. Sie hat nicht 3 Tagen geblutet. Sie hat 1 oder 2 Tagen geblutet. Und mit was ist das dann vergleichbar? Auch beim Mann, wenn der Mann 3-mal einen Ausfluss hat, der nicht normal ist, dann wird er ein Sav. Und wenn er nur 1-mal gesehen hat, dann ist er noch nicht ein Sav. Er ist nur auf dem Weg. Ja, wir zählen. Sagt immer nur 1-mal und 1-mal ist ähnlich. Ja, am Anfang des Prozesses. Sagen die Mara, vielleicht sollten wir sie vergleichen. Und was ist das Gesetz bezüglich einer Person, die eben 1-mal einen ungewöhnlichen Ausfluss hatte? Der ist noch in der gleichen Situation wie Itkesh ne Balkere, wird verglichen mit einem Balkere, das heißt mit einem Mann, der einen normalen Ausfluss hatte. Dichti, wie geschrieben ist, Sot Torat Asav, das ist die Lehre des Savs, Vasher Tetzemi Menu Shichvat Zara, und jemand, von dem ein Ausguss kommen wird, Ma Balkeri Tovel Beyom, Aina Milit Bebeyome, und der Balkeri kann unmittelbar in die Mikwe gehen, er muss nicht warten bis am Abend. Ja. Was ist dann, vielleicht soll der Mann, und der Mann soll das Gleiche tun, und die Frau daher auch. Aber dann sagt die Mara, weil die Mama Lomazi Tavla. Sie kann nicht einfach tagsüber in die Mikwe gehen, nicht die, weil geschrieben ist, Kolime Sova, für alle Tage ihre Siva, dass sie eine Sava ist, Kemishkav Nidata Iela. Ja? Sie sei wie eine Nida für die Intensität ihrer Tumah. Beleilie mias liavet miktsat shimur vetitbol, soll sie aber abends zeigen, nachweisen, dass sie aufgehört hat zu bluten. Und dann sollen sie in die Mikwe gehen. Das war der Vorschlag. Also wir haben hier einen Vorschlag, nachdem wir sagen, ja, alle Menschen, die tagsüber in die Mikwe gehen müssen, sollen gehen nach Sonnenaufgang. Aber vielleicht machen wir eine Ausnahme für eine Frau, die eine sogenannte Shomeret Yom Keneged Yom ist. Ja? Wir machen eine Ausnahme für eine Frau, die 1 oder 2-mal geblutet hat. Ja? Und sie wird nachts in die Mikwe gehen. Ja? Sagt die Gemara, kam Maschmalan, kommt die Mischung uns damit lehren. Kevan de Baye Sfira. Sie muss ja nachweisen, dass sie einen ganzen reinen Tag hat. Sfira bi Mamahi. Das Zählen findet tagsüber statt. Das heißt, die Frau muss bis am Morgen warten. Erst dann kann sie in die Mikwe gehen. Das war ein heftiges Stück, ich muss sagen. Ja. Okay.
Machen wir das kleine Stück
noch? Ich will das kleine Stück noch machen, ja.
Das schaut nicht viel aus.
Okay, dann machen wir noch ein kleines Stück zum Misch, ne? Das ist noch hier auf der Frafa Mudbet. Bechulan shasu mishalam uda shachar kasher. Immerhin sollten diese Leute in die Mikwe gegangen sein, vor, dass die Morgen, nach der Morgenröte, vor Sonnenaufgang, dann reicht's. Sagt die Maram in der Animele, woher entnehmen wir das? Amaram sagt, Rav, der Makra steht im Vers, bei Ikrei Elokim Laor, Yom. Gott nannte das Licht Tag. Was heißt, er nannte das Licht Tag? Ja? La Meir Uva, ja, dass da leuchtet, kommt, die Sonne kommt. Es wird langsam an Licht. Kirayom hat er Tag genannt. Das heißt, weil das Licht kommt, ist es schon Tag. Seit die Gemara, aha, das ist deine Logik. Elameata velachoshech kara laila. Erkläre auch so die Zeile, wo Gott die Dunkelheit nicht, die Dunkelheit Nacht genannt hat. Sage, lamachshich uva kara laila. Wenn es dunkel wird, ist es schon Nacht. Was aber nicht stimmt, denn erst wenn es richtig dunkel ist, ist es Nacht. Hakeimelan, wir sind doch der Meinung, der Azet der Kochavim, bis die Sterne sichtbar sind, Lav Leile, ist es noch nicht Nacht. Also Anfang der Dunkelheit ist noch nicht Nacht. Wieso soll Anfang des Lichtes Tag sein? Ela Sonnen, Amal, Rabizera, sagt Rabizera, Mecha von hier. Es gibt ein Vers im Nehemia. Nehemia war ein hoher Beamter des Persischen Reiches. Und er ließ sich zum Gouverneur von Jehuda machen. Er bat dem König, er möchte diese Stelle, und der König hat zugestimmt. Und so kam er nach Jehuda besuchen und kümmerte sich um Jerusalem. Und die Mauer war in einem desolaten Zustand, auch die Stadt überhaupt. Und er hat die Mauer wieder aufbauen lassen. Und das war nicht so einfach, weil Nehemia war zwar ein hoher Beamter, aber er war nicht der Einzige, der im Gunst des persischen Königs war. Und die anderen, darunter zählte man auch Leute, die Juden ungern hatten. Und das heißt, sie mussten diese Mauer ganz schnell bauen. Und sie mussten es so bauen, während sie noch Rechnung halten müssten, dass es Sabotage geben wird. Wenn man Erlaubnis vom persischen König bekommt, etwas zu tun, und es gibt politische Gegner, dann macht man es schnell, man macht Nägel mit Köpfen, weil wer weiß, ob die andere jetzt Recht bekommen. Also, dann berichten die Leute, wir tun das Werk, und die Hälfte, halten Speere, vom Morgenröte bis nachts. Das heißt, sie haben echt Überstunden gemacht, um zu bauen. Womer, und dazu heißt es, nachts hatten wir Garde und tagsüber hat man gearbeitet. Das heißt, hier sagt eigentlich das Bericht im Buch Nehemia, dass von Alota Shachar, von der Morgenröte, bis Zeter Kochavim, bis die Sterne rauskommen, dass das Tag heißt. Das ist, was rauskommt. Sie arbeiten von der Morgenröte, bis die Sterne rauskommen. Und tagsüber arbeiten sie, nachts arbeiten sie nicht, tun nur Wachen. Ja, Mai Vomer, warum brauchen wir die zwei Verse? Wie wirst du sagen, Mishalam oder Shachar, love you Mama. Eigentlich haben sie noch angefangen, wenn es noch Nacht war. Es war noch nicht Tag. Umichiyar, Vashimsha, Leila. Und vielleicht, sobald die Sonne untergeht, ist schon Nacht. Ve'inhun, die aber, Magdemu Machsheche. Sie kamen vor Anfang des Tages und blieben bis nach Ende des Tages. Und deshalb sagt die Matashma, weil dann allein die nannten das Tag und Nacht. Das heißt, damit entdecken wir das in der Sprache des Tanachs, in der Sprache der Tora. Tag heißt nicht von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, sondern es ist ein bisschen mehr. Von Morgenröte bis die Sterne sichtbar werden. Also den ganzen Tag plus ein bisschen vorher, ein bisschen nachher. Und damit haben wir diese Mischne vollendet. Wir sind bei der nächsten Mischne und das machen wir nächste Woche. Und das Erfreuliche daran ist, dass wir dann nächste Woche rechtzeitig für Purim und Siyum Perek haben.
Sehr schön.
Okay.